Moin und herzlich willkommen zu unserem CO2 Neutral Podcast, unserem Interview Podcast von FET. Wir begleiten Unternehmen auf ihrer Reise der digitalen und nachhaltigen Transformation und treffen dazu immer wieder interessante Gesprächspartnerinnen, die euch inspirieren und zum Nachahmen animieren sollen. Denn am Ende glauben wir fest daran, dass eine nachhaltige Transformation nur gemeinsam gelingen kann. Und da gehört eben Austausch und voneinander lernen zum festen Bestandteil dazu. Und wir, das sind wie immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
Moin Maike, mir geht's sehr gut. Ich freue mich total, bin mit viel Energie in die Woche gestartet und bin halt guter Laune. Wie ist bei dir?
Ja, ich glaube, ich kann mich dem anschließen. Ich finde das Wetter gerade so ein bisschen schwierig. Irgendwie ist es dunkel und soll regnen und dann geht man raus im Wollpulli, den ich heute anhabe, und dann schwitzt man sich einen ab. Also ich habe es noch nicht so ganz raus, wie ich mich anziehen soll gerade. Aber ansonsten freue ich mich auch vor allem auf unseren Experten, den wir heute da haben. Wen haben wir denn da?
Ja, wir haben Jakob Kunzelmann von der Bertelsmann Stiftung zu Gast. Jakob, du beschäftigst dich schon dein ganzes Berufsleben mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also auch schon bevor es so richtig durch die Decke ging, so hast du direkt zum Berufsstart 2010 an der Uni Jena als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu Nachhaltigkeit und Finanzen geforscht. Heute ist dieser Zusammenhang ja viel besprochen worden, auch bei uns im Podcast. Aber vor 15 Jahren war das, glaube ich, noch relativ früh. Danach ging es für dich über die Beratung zur Bertelsmann Stiftung, wo du in unterschiedlichen Funktionen Projekte zum Thema Nachhaltigkeit betreut hast. Wir freuen uns also heute mit dir gemeinsam den Fokus etwas größer zu ziehen, weg von der Sichtweise einzelner Unternehmen hin zu größeren Zusammenhängen und Mustern. Lieber Jakob, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Hallo Nils, hallo Maike, es freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut. Weil ich jetzt in eine Woche voller interessanter Termine reinkomme und dann ab nächster Woche dann auch in einen kleinen Urlaub. Das heißt, jetzt nochmal volle Pulle die Woche.
Endspurt, sehr schön. wir starten immer mit einer Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, nämlich: Wie bist du zur Nachhaltigkeit gekommen? Würdest du sagen, es prägt dich sowieso schon dein Leben lang? Es gab irgendwie den einen Aha-Moment. Kannst du uns da so ein bisschen einmal mitnehmen?
Also wie Nils schon erwähnt hat, ich habe Wirtschaftssoziologie in Bamberg studiert. Und wenn man sich Gedanken darüber macht, wie Wirtschaft und Gesellschaft zusammenhängen, dann kommt man zweifelsohne irgendwann zur Nachhaltigkeit, weil man sich überlegen muss, welche Auswirkungen haben Unternehmen, hat wirtschaftliches Handeln auf die Gesellschaft, aber eben auch andersrum, welche gesellschaftlichen Voraussetzungen braucht es, um überhaupt wirtschaften zu können, und welche Ressourcen braucht es und welche Zielsetzungen braucht es. Und da bin ich an diese Schnittstelle von Ökonomie und Gesellschaft gelangt, und das war für mich dann auch die Nachhaltigkeit.
Und wenn man jetzt mal aus der Bertelsmann Stiftung schaut, wie ist denn da das Thema Nachhaltigkeit? Welchen Einfluss hat denn das auf die Arbeit der Bertelsmann Stiftung?
Also ich glaube, da kann man zwei Ebenen unterscheiden. Zum einen sind wir als gemeinnützige Organisation, widmen wir uns Problemlösungen für die Gesellschaft, für verschiedene gesellschaftliche Bereiche. Und wenn wir davon ausgehen, dass zunehmender Klimawandel, eine Ressourcennutzung, eine Verschmutzung von Luft, Wasser, Biodiversitätsverlust, wenn das zu Herausforderungen für die Wirtschaft wird, wenn das zu Herausforderungen für einzelne Unternehmen wird, dann sind wir als Bertelsmann Stiftung nach unserem Stiftungszweck auch, fördern wir Unternehmen, fördern wir Lösungsansätze, fördern wir Lösungswege, wie die Wirtschaft mit dieser Herausforderung umgehen kann. Wir machen Studien, wir machen Veranstaltungen dazu. Das heißt, wir tragen Informationen zusammen, auf dessen Basis unternehmerische, aber auch politische Entscheidungen getroffen werden können, die zu Strukturen führen, die nachhaltigeres Wirtschaften möglich machen. Ich mag diesen Begriff Nachhaltigkeit gerne, wenn man sagt, es wird nachhaltiger und nicht nachhaltig, weil die absolute Nachhaltigkeit, da wird es dann irgendwann schwierig. Genau, also wir widmen uns Lösungsansätzen für nachhaltigere Wirtschaftsstrukturen. Und wir haben so einen Dreiklang als Bertelsmann Stiftung. Wir wollen Dynamik und Wettbewerbsfähigkeit in der Wirtschaft unterstützen, in der sozialen Marktwirtschaft. Wir wollen ein Wirtschaftswachstum, und das Ganze muss aber zu einer sozialen Teilhabe eines jeden Einzelnen, einer jeden Einzelnen führen. Das ist so der Dreiklang Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftswachstum, Nachhaltigkeit und eben soziale Teilhabe. Und die zweite Ebene Bertelsmann Stiftung ist wir als Organisation. Also wir haben auch einen CO2-Fußabdruck durch unsere Reisen, durch unsere Veranstaltungen, durch das, wie wir tätig werden. Wir haben jetzt keine Wahnsinns-Wertschöpfungskette, weil wir ein Think Tank sind. Aber auch da widmen wir uns, und das ist auf unserer Homepage gut nachlesbar, wie können wir unseren CO2-Fußabdruck reduzieren? Wie können wir Biodiversität auf dem Gelände unserer Stiftung unterstützen? Was machen wir im Bereich Veranstaltungen, Reisen etc.? Das sind so die Themen, denen wir uns als Stiftung auch widmen können.
Unter anderem erhebt ihr ja jetzt auch schon zum vierten Mal, also zum vierten Jahr, den Sustainability Transformation Monitor. Kannst du uns da so ein bisschen nochmal mit reinnehmen? Was sind denn da so Kernaussagen, gerade auch aus der aktuellen Ausgabe? Und wie haben sich im Zeitverlauf die Themen und Aussagen, Einstellungen denn auch verändert?
Ja, das ist super interessant, vor allem dieses Jahr nun, weil wir haben in den letzten Jahren eine stetige Zunahme, ein wichtiger Werden, eine Zunahme an Relevanz für dieses Thema gesehen oder nicht gesehen, sondern unsere Daten haben das gezeigt, als wir Unternehmen befragt haben. Und das hat dazu geführt, dass Unternehmen sich der Dekarbonisierung vermehrt widmen, dass man erstmal misst, dass man dann in die Zielsetzung geht, dass man dann auch in Maßnahmen geht. Das hat dazu geführt, dass Nachhaltigkeit operativ verankert ist in vielen Unternehmen, in den größeren sowieso, dass es auch in der Strategie zunehmend seinen Platz findet. Es hat auch dazu geführt, und das ist ein USP unserer Studie, dass die Transformationsfinanzierung, das heißt die Zusammenarbeit zwischen Real- und Finanzwirtschaft, zwischen Banken, zwischen Investoren und realwirtschaftlichen Unternehmen, dieses Thema wichtiger nimmt, dass es vermehrt eine Rolle spielt, vor allem auch im Risikomanagement. Und dieses Jahr, der STM 25, hat aber jetzt gezeigt, dass dieses Thema Gegenwind bekommt. Und ich glaube, ihr wisst es so wie ich, es gibt politisch eine Änderung, sowohl gibt was jenseits des Atlantiks stattfindet, so ein Anti-ESG-Movement. Wir sehen, dass die Euphorie abgenommen hat, und wir sehen, dass die Treiber der nachhaltigen Transformation tendenziell abnehmen oder als nicht mehr so stark wahrgenommen werden. Und auf der anderen Seite werden die Hemmnisse als stärker wahrgenommen. Also es gibt jetzt wirklich das Narrativ, Nachhaltigkeit wird so ein bisschen neu verhandelt gerade, sehen wir. Das muss aus unserer Sicht gar nicht schlecht sein, weil es stärker daraus hervorgehen wird. Das ist meine Meinung. Und es muss sich aber auch beweisen, vor allem im wirtschaftlichen Kontext. Es muss der Business Case im Mittelpunkt stehen.
Kannst du da noch ein bisschen konkreter reingehen? Also wenn du da, also ich finde das ja mega spannend, ja. Also gibt es da halt irgendwie so Sachen, wo du sagst, okay, das hat dich wirklich, wirklich beeindruckt?
Also was interessant ist, dass die junge Generation immer als der stärkste Treiber wahrgenommen wird. Also die junge Generation, das sind wohl diejenigen, die, wenn sie auf den Arbeitsmarkt kommen, wenn sie in die Unternehmen gehen, auch eine bestimmte Überzeugung mitbringen. Und die junge Generation in ihrer Funktion als zukünftige Arbeitnehmerinnen, das war nach wie vor und ist nach wie vor wichtig. Was aber abgenommen hat, massiv als Treiber, ist Politik und Regulierung. Da ist relativ viel passiert in den letzten Jahren. Und wir haben aber jetzt in den Daten gemerkt, dass das alles, was an Regulierung gemacht wurde, sowohl von Seiten der EU mit dem Green Deal, Umsetzung dann auf deutscher Ebene, dass es zu komplex war, dass es ein bisschen zu viel war. Und das zusammengenommen führt dazu, dass die Politik und Regulierung eben nicht mehr so ganz stark als Treiber jetzt wahrgenommen werden. Und das fehlende Marktanreize, vor allem die großen Hemmnisse oder das große Hemmnis darstellen. Das wird uns von ganz, ganz vielen Unternehmen geschildert. Es geht darum, dass Produkte und Dienstleistungen, die nachhaltiger sind als andere, dass sich die am Markt durchsetzen sollten. Und dafür braucht es bestimmte Rahmenbedingungen. Wenn diese Rahmenbedingungen nicht da sind, wenn Kosten externalisiert werden können weiterhin, dann bekommen wir nicht die Produkte, die nachhaltiger sind. Und daran mangelt es noch, an diesen Rahmenbedingungen muss weiter gearbeitet werden. Und dann glaube ich, dass es mittel- und langfristig das Thema Nachhaltigkeit sich dann auch durchsetzen wird, beziehungsweise es wird normal werden. Es wird nicht mehr als hier ist Nachhaltigkeit und hier ist alles andere, was Wirtschaft ist, sondern es kommt als ESG, als weitere Information, als Entscheidungsgrundlage in die Unternehmen rein.
Ja, wo du gerade auch vom Rahmen und den Rahmenbedingungen sprichst. Wir kommen ja jetzt aus vielen Monaten, wo wir fast ausschließlich über Berichterstattung gesprochen haben, auch mit Unternehmen, der CSRD und so weiter. Jetzt ist ja die EU da auch so durchaus ein bisschen wieder zurückgerudert hier und da, was, glaube ich, auch für Verwunderung an manchen Stellen gesorgt hat. Aber wenn wir jetzt erstmal beim Thema Berichterstattung bleiben, siehst du da gewisse Vor- und Nachteile, wenn man sich jetzt eben auch erstmal darauf konzentriert?
Also die Diskussion, die öffentliche Diskussion um die CSRD war ja in der Wirtschaftsbubble sehr, sehr kontrovers oder ist es nach wie vor, hat hohe Wellen geschlagen. Und was wir an den Daten sehen, dass letztes Jahr bereits viele Unternehmen, die von der ersten Welle betroffen gewesen wären, schon sehr, sehr gut vorbereitet waren. Also die Unternehmen hatten zum größten Teil ihre Hausaufgaben gemacht. Die wussten, was auf sie zukommt. Und dass das jetzt mit dem Omnibus nochmal angefasst wird, nochmal verändert wird. Das sehen wir auch in den Daten. Das kommt sicherlich den Unternehmen auch entgegen, weil wohl, also vor allem ESRS und CSRD, sehr, sehr komplex ist und vor allem für KMUs, für kleinere, ich glaube, die sind teilweise erstmal wie so vor einem riesen Berg gestanden und haben gesagt, wo soll ich denn überhaupt anfangen? Und deshalb ist es grundsätzlich, macht es Sinn, da ein bisschen die Komplexität zu reduzieren. Was die Nachhaltigkeitsberichterstattung angeht, ich glaube, es macht absolut Sinn, mit der doppelten Wesentlichkeit als Unternehmen sich der Frage zu widmen, welche Auswirkungen hat mein Produkt, hat mein ökonomisches Handeln auf Umwelt und Gesellschaft, aber vielleicht noch wichtiger für das Unternehmen, für die Geschäftsmodellweiterentwicklung ist, sich zu fragen, welche Auswirkungen hat denn Umwelt und Gesellschaft auf mein Geschäftsmodell mittel- und langfristig? Und somit können Anpassungen vorgenommen werden. Ich glaube, dass die Daten, die gesammelt werden müssen dann, das ist erstmal gut, wenn die vorliegen, weil nur daran kann ich diese Daten auch steuern. What gets measured gets managed. Das ist ein alter Satz, aber er stimmt nach wie vor. Und es geht darum, welche Steuerungsrelevanz ESG-Daten in Unternehmen haben. Und sie müssen und sollen eben für die Weiterentwicklung und Resilienz von Geschäftsmodellen genutzt werden. Ich glaube, das ist ein großer Hebel und ein Argument für Unternehmen, sich diesem Thema zu widmen. Auch, und das muss man auch sagen, dass das Anfangsinvest in eine Nachhaltigkeitsberichterstattung natürlich erstmal ein bestimmtes Volumen hat. Persönlich bin ich der Meinung, dass es vielleicht so war, dass dieses Anfangsinvest für KMUs, wenn man CSRD nimmt und ESRS, vielleicht ein bisschen hoch war und jetzt mit der Reduktion der Datenpunkte das ein bisschen vereinfacht wird und dieses Reinkommen in die Berichterstattung vielleicht ein bisschen erleichtert wird. Aber wenn wir uns auf die Ziele, die wir als Europäische Union, die wir als Deutschland, über die wir uns verständigt haben, wenn wir die erreichen wollen, dann muss sich auf Unternehmensebene etwas ändern. Und ich glaube, dass es die Berichterstattung ist ein sehr, sehr guter erster Schritt in eine bestimmte Richtung.
Ja, gleichzeitig ist es ja aber so, dass sich da eben Dinge ändern. Omnibus, Stichwort, haben wir eben besprochen, dass da halt irgendwie die entsprechenden Grenzen verschoben werden, dass halt Dinge halt irgendwie vereinfacht werden, dass es halt gleichzeitig halt irgendwie einen Gegenwind gibt auf allen Ebenen. Ja, also das betrifft ja nicht nur das E, sondern halt dann irgendwie, das betrifft ja auch das S und so weiter. Also gerade wenn man jetzt mal auf global agierende Firmen schaut, die halt dann irgendwie ja auch sagen, sie haben einen Wettbewerbsnachteil, wenn sie halt ja gerade in Amerika auch agieren und wenn sie da halt irgendwie weiterhin ihre Diversity- und Inclusion-Themen weiter vorantreiben. Trotzdem gibt es ja eben Unternehmen, die das weiteren als auch als Differenzierung und so weiter halt irgendwie nutzen. Ja. Also die halt auch etwas sagen, okay, wir bleiben da halt irgendwie auf Kurs bei diesem Thema Nachhaltigkeit. Was wir sehen, sind, dass es häufig eben Konzerne sind. Wie siehst du denn das Thema im Mittelstand? Wie könnte man da Anreize auch schaffen, um auch die kleineren Unternehmen halt weiterhin mitzunehmen? Ja, also da gibt es halt ein paar Vorreiter. Also ich nehme das ja auch bei uns so wahr. Ja, also dass ich halt selber sage in meinem eigenen Unternehmen, wo ich dann denke, naja, jetzt zeigt es sich so ein bisschen, dass halt auch da eine Haltung, die man hat, ja, also in unterschiedlichen Themen, auch gewisserweise halt eben was kostet, ja. Also das ist nicht mehr umsonst, ja. Also wenn ich jetzt irgendwie oder ich kriege Zuspruch, ja, wenn ich eine Haltung habe, sage ich, okay, ich färbe mein Logo jetzt in Regenbogen, ja, dann war das ja vorher halt so, dass alle gesagt haben, Mensch, das ist ja super, dass du dein Logo in Regenbogen färbst, ja. Und jetzt mittlerweile ist es halt so, dass es ja auch kontrovers diskutiert wird. Also dass diese Haltung ja auch halt in gewisser Weise halt auch einen Preis hat, eben auch wirklich eine Haltung ist und kein einfaches Mitsingen. Und da sehe ich schon halt so eine Herausforderung jetzt gerade so bei mittelständischen Unternehmen, die halt irgendwie mitzunehmen. Wie seht ihr das?
Das ist die große Frage. Die großen Unternehmen, die schon berichtspflichtig waren und der NFRD, die machen weiter. Die größeren Unternehmen haben genügend Staff, haben genügend Ressourcen. Die sind auch exponiert oder so exponiert, dass sie ja durch die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung gedrängt werden. Da über 90% der deutschen Wirtschaft Mittelstand und KMUs sind, geht es, wie du ja richtig sagst, darum, was passiert denn dort? Und hier ist, glaube ich, der VSME-Standard jetzt oder kann sehr, sehr wichtig werden. Die Frage ist, ob Unternehmen, die nicht unter die CSRD-Berichterstattungspflicht fallen oder die jetzt rausfallen aus dem Scope, ob die dabei bleiben bei der Berichterstattung, wenn schon angefangen wurde, und ob sich Unternehmen, also bis hin zu kleineren Handwerksfirmen, ob die sich auf den Weg machen, in die Nachhaltigkeitsberichterstattung einzusteigen. Und der VSME ist ja ein Tool, das die Informationsanforderungen, die durch die Lieferkette weitergegeben werden. Und das hören wir jetzt wirklich von relativ vielen kleineren Unternehmen, die sagen, wir sind Produzent von bestimmten Ausgangsmaterialien oder Produkten, die dann in einem großen Unternehmen, die geliefert werden und dann weiterverarbeitet werden. Und diese größeren Unternehmen benötigen, weil sie berichtspflichtig sind, bestimmte Informationen. Und das wird einfach nach unten durchgereicht. Und das ist relativ wahllos. Das ist das eine. Auch Banken und der Finanzmarkt benötigt relativ viele Informationen. Auch das wird an die Unternehmen, an die kleineren weitergereicht. Und ich glaube, wenn man einmal standardisiert über beispielsweise den VSME die Informationen sammelt, dann kann man diese aufbereitet weitergeben und hat die einfach vorliegen. Als wenn man jetzt auf jede Anfrage einzeln reagiert, dann wieder neue Daten suchen muss. Das, glaube ich, ist nicht effizient und langfristig auch für kleinere Unternehmen kein Weg. Die Frage ist, ob die Daten, die im VSME jetzt erhoben werden, ob die so umfassend sind, dass sie viele Informationsbedürfnisse der größeren oder der Kapitalmärkte auch erfüllen. Daran wird sich die Relevanz des VSME entscheiden und damit auch, ob kleinere Unternehmen ja da einen richtigen Vorteil haben, sich diesem Thema zu widmen.
Jetzt hast du ja schon vorhin erwähnt, dass du davon ausgehst, dass das Thema Nachhaltigkeit eigentlich stärker aus dieser neuen bisschen ja Rangelei, was ist es jetzt nun, herauskommt. Wenn wir da nochmal sozusagen kurz innehalten, also was glaubst du denn, wenn du so in die nächsten 5 Jahre oder so schauen müsstest, was ist dann das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen oder welchen Stellenwert wird das haben?
Ich kann in keine Glaskugel schauen.
Gemeine Frage.
Ich bin der Meinung, dass dieses Neuverhandeln von Nachhaltigkeit, dieses ein bisschen nicht ganz so enthusiastisch, dass das diesem Thema mittel- und langfristig vielleicht auch ganz gut tut, weil es sich beweisen muss. Es wird sich am Markt nur durchsetzen, wenn sich Nachhaltigkeit in irgendeiner Form auch betriebswirtschaftlich lohnt. Sonst werden vor allem auch die kleineren Unternehmen das nicht machen. Und das ist jetzt auch anknüpfend an die Effizienz beispielsweise einer VSME-Berichterstattung. Wenn sich das aus Kapazitätsgründen für mich als Unternehmer, als Unternehmerin lohnt, das zu machen, dann werde ich das aufsetzen, werde die Daten sammeln und kann die Daten dann effizient an andere weiterreichen. Wenn das nicht effizient ist, werde ich es lassen. Und ich glaube, dass wir in ein paar Jahren einen vielleicht unaufgeregteren Umgang mit ESG-Daten haben, dass dieser große Konflikt vielleicht auch gar kein großer Konflikt dann mehr ist, sondern ESG-Daten werden als ganz normale Informationsgrundlage in Unternehmen verhandelt werden. Und es ist einfach ein Mehr an Informationen neben vielen anderen Informationen. Und da glaube ich, dass es eher in diese Richtung gehen wird. Was ich jetzt lese, ich habe heute Morgen eine neue Studie von EcoVadis zum Umgang mit Nachhaltigkeit von großen US-amerikanischen Firmen gelesen. Da scheint es so zu sein, dass die auf Kurs bleiben, eher sogar noch mehr machen, aber weniger darüber sprechen. Und das höre ich teilweise auch aus größeren Unternehmen hier. Und dieses weniger drüber sprechen tut dem Thema vielleicht auch ganz gut.
Ja, das war auch total interessant. Fand ich auch. Das sind auch Podcasts, die bei mir hängen geblieben sind, gerade mit EcoVadis, weil eben genau hier ja auch mit einer bestimmten Branche begonnen wurde und vom Konzernthema, das genau das, was du ja vorhin angesprochen hast, eben dieser Vererbungseffekt stattgefunden hat. Ja? Also dadurch, dass halt, wenn jetzt ein Konzern seine 20.000 oder 50.000 Lieferanten anschreibt, hast du natürlich gleich einen Mega-Hebel. Ja? Also dann da passiert gleich richtig viel bei richtig vielen. Und insofern glaube ich auch, dass dieses Thema, wenn das halt dann irgendwie eine vernünftige Bottomline erreicht, sozusagen, also wo man auch wie sagt, okay, das ist auch leistbar und das liefert für mich auch einen Mehrwert, dass da automatisch halt, ich sag mal, die Masse halt mitziehen muss, ja, also sozusagen oder sozusagen auch mitziehen wird. Das ist ja das gleiche Thema halt mit Finanzsektor, aber auch mit den Versicherungsthemen logischerweise halt dann eben auch. Das sind ja, also wenn ich sozusagen meine Lieferanten habe, wenn der staatliche Akteur jetzt halt ein Stück weit das, was ja eigentlich halt dann eben so, dass die Idee war ja lange, ne, dass die halt dann eben entsprechend den Rahmen setzen. Wenn das halt dann irgendwie nicht mehr so stark ist, müssen die anderen halt irgendwie mehr, sozusagen müssen die anderen Effekte halt irgendwie mehr greifen, ne? Oder wie siehst du das?
Wie meinst du, die anderen Effekte mehr greifen? Nochmal.
Ja, also die anderen Effekte, sagen wir mal, halt Wettbewerb und Finanzen. Weil wenn ich jetzt aus so einer Perspektive eines Geschäftsführers oder eines Inhabers oder eines CEOs schaue, hat er ja eigentlich im Wesentlichen zwei Sachen. Also er will halt irgendwie seine Shareholder oder halt irgendwie sein eigenes Vermögen oder seine Anteilseigner quasi halt irgendwie gut stellen. Und er möchte natürlich eine Langfristigkeit des Unternehmens sichern. Das sind ja eigentlich die beiden Ziele. Ja. Und wenn ich das eine, hattest du ja von angesprochen, dieses Langfristigkeit des Unternehmens, dass das halt irgendwie mehr sozusagen eine Rolle. Also wenn man das Thema sauberer verknüpft, eben das Thema Nachhaltigkeit irgendwie auch mit der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit, ist das halt logischerweise ein großer Hebel. Genau, aber alles andere spielt ja halt eigentlich eher eine untergeordnete Rolle. Ja? Und wenn ich dann halt sozusagen halt irgendwie schaue, okay, ich werde halt quasi von meinen Kunden quasi halt irgendwie genötigt. Das können ja entweder Image sein, ja, sozusagen, also sagen wir mal meine Käufer oder Käuferinnen, ja, aber das können natürlich eben auch entsprechende Zulieferer oder Companies sein, an die ich halt irgendwie wiederum liefere. Und insofern, da wird es realer, ne?
Ja. Also es muss innerhalb des Wirtschaftssystems muss dieses Thema Nachhaltigkeit messbar, operationalisiert, messbar und verhandelbar gemacht werden. Wir hatten ganz am Anfang Wart ihr darauf eingegangen, dass ich an der Universität Jena mal ein Projekt gemacht habe zu Sustainability and Financial Markets, und das war 2010, 2011, und da war wirklich die Frage, wie kann dieses erstmal qualitative Thema Nachhaltigkeit in die Sprache von Finanzmärkten übersetzt werden? Und ich glaube, das ist immer mehr und gut gelungen, und die ESRS sind ja im Endeffekt eine Definition von Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene. Und jetzt weiß man, was es bedeutet, Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene. Und wenn dieses Thema jetzt mit KPIs hinterlegt wird und wie du auch richtig sagst, Nils, wenn es dann für die Unternehmenssteuerung, fürs Risikomanagement genutzt wird und wenn die Informationen relevant und wesentlich werden und sind in Bezug zu verschiedenen Stakeholdern, dann wird es immer relevanter werden, und das geht auch nicht mehr weg. Also wenn man sich die Haltung der Finanzwirtschaft, der BaFin oder auch der EZB zum Omnibus ansieht, dann wird dieses Thema, bleibt wichtig und wird eher relevanter werden in den nächsten Jahren.
Dein Titel, er sagt ja so schön Senior Expert and Project Lead. Kannst du uns eigentlich erzählen, woran du gerade so arbeitest? Was sind so gerade jetzt aktuell sozusagen, wenn wir aufgelegt haben vor deinem wohlverdienten Urlaub, die Themen, die dich gerade beschäftigen?
Sehr, sehr gerne. Drei Themen beschäftigen mich. Zum einen, der Sustainability Transformation Monitor wird höchstwahrscheinlich verstetigt bis 2028. Da wollen wir den STM weiterentwickeln. Wir wollen die Unterstützerstruktur auch vergrößern. Wir wollen dann nochmal relevanter werden, um die Transformation zu begleiten. Wir arbeiten zusammen mit dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex daran, den DNK auch in die Regionen zu tragen. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, weil wir mit verschiedenen IHKen in Bayern und in Sachsen jetzt momentan dabei sind, kleinere Veranstaltungen auszurollen für eben mittelständische und kleinere Unternehmen, auch für Handwerksbetriebe. Und dort eine Sensibilisierung vornehmen wollen. Was ist der VSME? Was ist der VSME-Standard des DNK? Und welche Vorteile hat es, wenn man sich dem mal widmet? Und ein drittes, auch sehr interessantes Projekt ist eine Studie zu Geschäftsmodell-Innovationen und wie Innovation und Nachhaltigkeitsorientierung mit zusammenhängt in Unternehmen. Und dort sind wir auch gerade mit der ESCP Business School dabei, was zu erarbeiten. Das sind die drei Themen, denen ich mich auch diese Woche noch widmen werde. Ja,
ja, mega spannend.
Ja, total interessant. Ja, zu guter Letzt nochmal die Frage, wenn du jetzt mal so in dein Umfeld guckst, hast du ja auch viel Kontakt mit unterschiedlichen Leuten. Und welche Nachhaltigkeitsmenschen, nenne ich es mal salopp, inspirieren dich? Also, oder wen rufst du an, wenn du Fragen hast? Mit wem tauschst du dich eigentlich gerne aus?
Also, wen ich wegen dem, was sie tut und wie sie es tut und mit wie viel Willen und Motivation, wen ich sehr, sehr hoch schätze, ist die Professorin Edinger Schons von der Universität Hamburg, die die Universität Hamburg in Richtung Nachhaltigkeit immer weiter ausrichtet und dort eine Vorreiteruniversität schafft. Und die rufe ich sehr, sehr gerne an und frage sie auch um Rat. Und kenne ich nicht persönlich, habe ich in einem Podcast gehört, und zwar Jan-Hendrik Goldbeck. Der Podcast, den ich mit ihm gehört habe, hat mich sehr, sehr inspiriert, weil er von einem pragmatisch umsetzungsorientierten Zugang zu nachhaltigen Wirtschaften spricht. Und ich glaube, dass dieses umsetzungsorientiert, es muss sich in irgendeiner Form betriebswirtschaftlich rentieren und es muss auch pragmatisch sein, dass das der Weg sein kann, wie dieses Thema in den nächsten Jahren dann auch in die Breite kommt und vielleicht auch gar nicht mehr dieses große Thema ist, weil es das neue Normal ist.
Zu wirklich jetzt guter Letzt. Was würdest du sagen, was sollen denn die HörerInnen heute mitgenommen haben, sich mitnehmen? Möchtest du nochmal was unterstreichen oder möchtest du nochmal eine Art Appell loswerden? Das wäre jetzt nochmal deine Gelegenheit.
Was mir auffällt in der öffentlichen Debatte, ist dieses Bashing teilweise von Nachhaltigkeit. Es gibt jetzt diesen Wahnsinnsgegenwind und man muss sich sehr, sehr sorgen. wenn man dann wirklich reinhorcht in die Unternehmen, in die Wirtschaft, dann ist es so, dass viele auf Kurs bleiben, dass es vielleicht auch gar nicht schlecht ist, mal Gegenwind zu bekommen, weil dann muss man argumentieren, dann muss man sich auch beweisen. Und ein einmal eingeschlagener Weg kann auch nicht so einfach verändert werden. Und ich glaube, wir sind auf einem bestimmten Weg in Richtung nachhaltigerer Wirtschaft. Und es ist, manchmal geht es schneller und manchmal geht es ein bisschen langsamer. Aber ich glaube, der Kurs ist klar.
Jakob, vielen lieben Dank für deine Zeit, den super spannenden Austausch. Das war total interessant. Schön, dass du hier warst.
Danke, Jakob.
Ich habe zu danken. Danke, Nils. Danke, Maike.
Ja, Nils, wir haben mit Jakob Kunzelmann gesprochen von der Bertelsmann Stiftung. Sehr interessanter Austausch, wie ich finde. Was nimmst du denn so mit?
Auf alle Fälle nehme ich erstmal mit, dass ich mich mal mit dem STM, also dem Sustainability Transformation Monitor, mal beschäftigen werde.
Mhm.
Es klang ja auch nochmal so durch, also wie viele Nachhaltigkeitsmanager, also wie breit das, also der Report auch aufgesetzt ist und dass es halt dann einfach eben auch eine valide Datenbasis mal ist und eben auch mal nicht nur auf Gefühl, sondern halt auf echten Daten halt irgendwie zu argumentieren. Das finde ich, tut der Diskussion auch gut. Ich fand auch den Austausch, also ich hätte da auch gerne halt irgendwie noch, ich hatte zwischendurch auch mal so überlegt, habe ich im Nachklapp auch nochmal gesagt, es gab so ein paar Ecken, wo ich halt so fast gerne das ganze Thema oder so ein bisschen philosophischer diskutiert hätte.
Mhm.
Weil er sich ja eben auch schon sehr lange damit beschäftigt, ne? Und auch gerade mit diesem Thema Finanzen und Nachhaltigkeit halt er auch schon lange Themen zu macht. Also, und gleichzeitig finde ich es einen mega spannenden Job, den er da hat. Also ich fand es interessant. Was nimmst du mit?
Ja, total, was du sagst. Und ich finde auch nochmal seinen Blick, den er jetzt gerade hat, weil ich habe dann so währenddessen überlegt, weil bei der Nachhaltigkeit wird gerade neu verhandelt. Es wird vielleicht von manchen Unternehmen auch aktiv weniger drüber gesprochen. Das heißt ja aber nicht, dass es nicht weitergeht. Also viele Unternehmen haben diesen Weg ja schon eingeschlagen und gehen den jetzt auch einfach weiter. Und das stimmt, das kann ich tatsächlich auch bestätigen von vielen Gesprächen, die wir ja auch führen, auch mit Kunden von uns, dass man sagt, naja, wir sind jetzt hier dran, natürlich machen wir weiter. Und ich bin einfach sehr gespannt, was da rauskommt sozusagen am Ende, wie wir es eben auch wirklich konsequent in irgendwie die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von Unternehmen auch integriert bekommen. Also das, ich meine, wir reden immer wieder drüber und auch, dass da irgendwie auch das wirtschaftliche System vielleicht nochmal überdacht werden muss und so weiter. Letzten Endes ist es immer wieder gut, finde ich, auch von dann gerade jemandem wie Jakob, der sich ja auch nicht nur mit den Menschen an sich, sondern wirklich auch mit den Zahlen beschäftigt, zu hören, ja, das kommt auch stärker wieder vermutlich. So, wir müssen jetzt einfach nur gucken, dass wir da durchkommen und diese nachhaltigere Wirtschaft eben auch zusammen gestalten können. Und so, es tut mir irgendwie zum einen gut und zum anderen finde ich das auch so bestärkend irgendwie für alle, die dann irgendwie auch Teil des Ganzen sind.
Ja, ja, genau. Und das ist ja eben auch, und das wird mir auch erst so klar jetzt, dass es eben zwei Spuren oder zwei Ebenen sind. Ne? Mhm. Das eine ist halt die Ebene, was tue ich, um mich eben auch entsprechend vorzubereiten, um halt dann irgendwie auch tatsächlich halt den zukünftigen Anforderungen, den Anforderungen auf Langfristigkeit, den Anforderungen des Finanzmarkts oder vielleicht auch meiner Kunden halt irgendwie gerecht zu werden, ist das eine. Und das andere ist, was stelle ich halt ins Schaufenster? Also womit werbe ich, womit tauche ich auf LinkedIn auf? Was hänge ich mir sozusagen, also wie positioniere ich mich als Vorstand oder Vorstandsvorsitzender, mit welchen Themen positioniere ich mich? Und ich glaube, diese beiden Sachen halt mal voneinander zu trennen, ist, glaube ich, wertvoll in der Diskussion, weil ich glaube, das Letztere passiert gerade weniger und ja, und wenn man so nur schnell drauf guckt, merkt man, das Thema ist deswegen halt auch vielleicht weniger da. Aber das muss ja gar nicht so sein. Und das hat das für mich nochmal deutlich mitgenommen. Also das nehme ich deutlich mit aus diesem Gespräch. Und da werde ich nochmal ein bisschen drüber grübeln. Hat mir sehr viel Freude gemacht, Mike.
Mir auch. Nee, ist wie immer. Ich freue mich auch schon auf die nächste Folge. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.